sonst ist auch irgendwas komisch, genau. Halbstark, ja, nee, das war jetzt so nicht gemeint. Sehr gut. Schön, ihr fühlt euch stark. Und dann mal auf der anderen Seite die Frage, wer fühlt sich denn heute Morgen eher schwach? Ihr dürft auch die Hand heben. Ist auch in Ordnung. Man darf sich auch schwach fühlen. Ich habe da natürlich ein Zögern gemerkt, bei der zweiten Frage noch mehr als bei der ersten. Und wenn wir darüber mal so reflektieren, dann merken wir in unserem Denken, wie wir geprägt sind, ist es eigentlich so, dass die Stärke der Schwachheit irgendwie immer übergeordnet ist. Ja? Irgendwie scheint die Stärke einen Vorteil zu haben. Wir wollen immer lieber stark sein, uns stark fühlen, anstatt uns schwach zu fühlen. Und ich finde es faszinierend bei unserem Gott, dass der manchmal unsere menschliche Logik total auf den Kopf stellt, auch bei diesem Thema, bei dem Thema, was wir uns heute Morgen anschauen wollen. Wir werden nämlich sehen, Schwäche ist richtig gut. Schwäche ist etwas, was wir auch ja, vielleicht sogar anstreben können. Ich hoffe, dass am Ende der Predigt, am Ende des Gottesdienstes, der eine oder andere vielleicht sogar wagt zu sagen, ich möchte ein bisschen schwächer werden. Das klingt komisch, ist aber wirklich so gemeint, ich möchte schwächer werden. Und ich möchte euch das zeigen, dass das Vorteilhafte an der Schwäche möchte ich euch gern heute Morgen zeigen, anhand von drei Stellen. Die erste Stelle, die begegnet uns im alttestamentlichen Buch Richter. Das Buch Richter, die jungen Leute würden heute sagen, das ist ein ziemlich wildes Buch. Ja? Da geht es so, in verschiedenen Kreisen bewegt sich das. Es ist immer so, das Volk Israel ist ungehorsam und dann kommt eine Phase, dass Gott ein Volk schickt und das Volk Israel wird unterdrückt, denen geht's richtig schlecht, die sind am Boden und die jammern, die schreien zu Gott um Hilfe und tun Buße. Und Gott schenkt dann jedes Mal wieder einen Richter, der sie rettet, der sie aus der Not herausführt und dann geht's ihnen wieder besser und nach ein paar Jahren geht das Ganze dann wieder von vorne los. Insgesamt 7-mal geht dieser Kreislauf so. Und mitten in so einer Phase sind wir gerade drin, in Kapitel 7. Das Volk ist böse. Die Midianiter sind diejenigen, die über das Volk Israel herrschen, 7 Jahre lang. Die gehen richtig übel mit denen um. Und das Volk schreit zu Gott um Hilfe. Und Gott schickt dann den Engel des Herrn zu Gideon, der soll derjenige sein, der Israel aus der Hand Midians rettet. Und der Engel kommt zu Gideon und redet zu ihm. Gideon ist noch nicht so direkt überzeugt von dem ganzen Plan. Der hat erstmal noch ein paar Fragen. Der wirkt auch eher unsicher, bittet Gott um ein Zeichen. Gott gibt ein Zeichen. Er bittet nochmal um ein Zeichen. Gott gibt nochmal ein Zeichen und nochmal. Das ist die bekannte Stelle mit dem Fell. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, mit dem Vlies. Aber der Auftrag bleibt die ganze Zeit gleich und unverändert. Die Verheißung, Gideon, durch deine Hand möchte ich das Volk retten. Und die Lage, die spitzt sich dann zu. Gideon und seine Leute, die lagern an einer Quelle. Das Lager der Midianiter war wahrscheinlich so 5 Kilometer entfernt. Und die Israeliten waren damals 32.000 Mann, die kämpfen konnten. Die Midianiter hingegen, die waren wahrscheinlich 135.000. Und ich hätte mich jetzt als einer der Krieger oder als einer der Verantwortlichen da auch nur halb wohlgefühlt in so einer Situation. Interessant ist, dass wir dann in Vers 2 lesen, dass der Herr zu Gideon spricht und sagt, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Das ist ja eigentlich ein bisschen komisch, weil die Zahlen zeigen ja eigentlich genau das Gegenteil. Und dann fängt Gott an, die Gruppe zu verkleinern. Der sagt erstmal, wer Angst hat, geht bitte nach Hause. Klare Ansage, 22.000 Leute gehen. Es bleiben noch 10.000 übrig, bei den Midianitern unverändert 135.000. Gott sagt, es sind immer noch zu viele. Und dann kommt ein ziemlich interessantes Casting, kann man das fast schon nennen. Ja, das Volk soll zu einem Wasser gehen und dann heißt es, jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt wie ein Hund, könnte das bitte mal vormachen. musst du nicht. Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt wie ein Hund, den stelle gesondert für sich und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Okay? Es wird jetzt hier nicht groß erklärt, warum das vorgenommen wird, warum die einen das so machen und die anderen anders. Die einen haben offensichtlich mit der Zunge das Wasser geleckt und wahrscheinlich ohne sich hinzuknien, die anderen mit Knien. Man kann jetzt hier nicht irgendwie erkennen, dass das eine besser oder vorteilhafter wird als das andere. Man kann auch nicht einen Zusammenhang erkennen, dass man jetzt sagt, das deutet auf kriegerische Fähigkeiten hin und das andere eben nicht. Das ist alles Spekulation, es ist überhaupt kein Zusammenhang. Letztlich, beim Lesen hat man den Eindruck, es geht wirklich nur darum, das Volk zu verkleinern. Und nach dem Auswahlverfahren sind dann nur noch 300 Leute übrig. Und Gott sagt, mit den 300 will ich das Volk retten. Und Gideon bekommt dann nochmal ein Zeichen, dass auch wirklich alles gut geht. Die ziehen los, die haben Posaunen dabei, leere Krüge, Fackeln. Das sind jetzt alles keine Kriegswaffen, keine typischen zumindest. Und die bekommen den Auftrag, macht Gideon immer schön alles nach. Das machen die auch. Die gehen an den Rand des Lagers, stoßen in die Hörner, zerbrechen die Krüge und dann rufen die noch Schwert für den Herrn und für Gideon. Und das Ganze nimmt seinen Lauf. Gott bewirkt eine Panik bei dem gegnerischen Volk, bei den Midianitern. Die bringen sich gegenseitig um und die fliehen und die 300 Leute gewinnen. So ganz grob zusammengefasst. Es geht dann tatsächlich noch ein bisschen weiter, dass die verfolgen und dann kommen von den Israeliten auch noch mal ein paar hinterher. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, die 300 gewinnen den Kampf. Und diese doch irgendwie gewaltige Geschichte hat mich in den letzten Monaten beschäftigt, weil ich ein paar Dynamiken da drin sehe, die irgendwo eine Situation widerspiegeln, die wir in unserer Arbeit in Brandenburg bei Wort des Lebens gewisse Ähnlichkeiten hat. Und ich möchte ein kleines bisschen dafür ausholen, um zu erzählen, wie sich das alles entwickelt hat. Letztes Jahr, da war ja noch vieles neu von dem, woran wir uns jetzt schon wieder alle gewöhnt haben. Ja, es wurde alles teuer, die Energiepreise gehen durch die Decke, Inflation. Es war eine Situation, wo viele mit Druck zu tun hatten, auch wirtschaftlich. Und auch wir mussten diesen Tatsachen ins Auge sehen und haben Beratung gesucht, haben natürlich mit viel Gebet mit Gott gesucht. Wie können wir als kleines Werk da in Brandenburg mit der ganzen Situation umgehen? Und wir haben dann nach viel Beratung und Gebet entschlossen, wir machen bei Wort des Lebens als Kinder- und Jugendwerk, wir machen ein neues Kapitel auf und wir fangen an, regelmäßig Schulklassen zu beherbergen. Davon waren wir überzeugt, das hilft finanziell, hat aber auch einen schönen evangelistischen Aspekt. Das wollten wir machen, das wollten wir angehen. Es war aber auch klar von vornherein, wenn wir den Weg gehen, brauchen wir noch ein bisschen mehr Power. Ja, wir haben manchmal so FSJler oder BFDler, haben wir gesagt, hey, wir brauchen zwei BFDler, zwei Freiwillige, damit wir den Mehraufwand überhaupt stemmen können mit Schulklassen, sonst schaffen wir das nicht. So der Plan. Wir gehen auf diese Zeit zu, die Monate ziehen dahin und wir fragen uns, okay, was macht Gott? Gibt er uns dieses Upgrade, gibt er uns diese Verstärkung, die wir erbeten, mit der wir gerechnet haben? Und die Antwort ist nein. Er gibt sie uns nicht. Statt den zwei Freiwilligen konnten wir nur eine finden und die hat auch sich nur für ein halbes Jahr verpflichtet. Letzten Dienstag war ihr letzter Arbeitstag. Das heißt für uns so in der Hochsaison, wo wir sie am meisten gebrauchen konnten, haben wir nicht zwei Freiwillige, sondern null. Es gab kein Upgrade. Dafür gab es ein Downgrade. Wir wurden geschwächt. Krankheit kam. Eine liebe Kollegin, unsere Köchin, bei der wurde Ende letzten Jahres Krebs festgestellt und sie fiel seit Ende des Jahres monatelang aus, bis Anfang April. Sie ist jetzt wieder im Dienst, sie muss jetzt gerade so langsam wieder reinkommen, wir müssen noch gucken, welche Belastungen sind für sie angebracht und was nicht. Es war keine leichte Zeit. Aber ich sage mal auch für uns als Team, eine echte Schwächung. Wir haben nicht die Stärkung, nicht die Sicherheit bekommen, die wir von Gott erbeten haben, die wir uns gewünscht haben, sondern wir wurden geschwächt. So fühlt sich das tatsächlich an. Wir wurden geschwächt. Und natürlich fragen wir uns, Gott, warum machst du das? Und wie sollen wir diese Monate angehen, wo wir uns so viel vorgenommen haben? Und ich glaube, der Text, den wir jetzt angeschaut haben, der gibt uns dazu einen kleinen Hinweis. Das heißt nämlich im Richter 7, im zweiten Vers, als Gott gesagt hatte gerade, Gideon, du, das sind zu viele, steht direkt danach, Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Das sagt Gott. Gott verkleinert also das Volk der Israeliten, damit die am Ende sich nicht auf die Schultern klopfen können und sagen können, Mensch, das haben wir gut gemacht. Das ist der Punkt. Sondern damit die wissen, das war Gott. Das waren nicht wir. Und damit am Ende auch keine Diskussionen sind. Dass es wirklich eindeutig ist, das war Gott. Der Sieg geht auf sein Handeln, nicht auf unser Handeln zurück. Und mich beschlich dann irgendwann der Eindruck, dass Gott das bei uns WDLern so ähnlich macht. Dass er gesagt hat, ich schwäche euch. Ich schwäche euch im Team, damit ihr gar nicht erst anfangt, auf eure eigene Stärke zu vertrauen, sondern damit ihr mir vertraut. Die Ehre gehört mir, nicht euch. Ich nehme euch menschliche Sicherheiten weg. Lasst mich das jetzt mal machen. Und in dem Prozess sind wir gerade mittendrin, Woche für Woche. Gott versorgt das. Es geht weiter. Aber nicht aufgrund von unserer Stärke und Schwäche, sondern weil Gott das Stück für Stück versorgt und uns in seine Schule nimmt. Und damit sind wir bei dem Zusammenhang, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, der Zusammenhang von unserer Schwäche und Gottes Stärke. Man kann das ganz einfach so formulieren und auf den Punkt bringen. In unserer Schwachheit kann sich ganz besonders Gottes Größe zeigen. In deiner und meiner Schwachheit kann sich ganz besonders Gottes Größe zeigen. Gott nimmt unsere Schwäche, um seine Stärke ganz groß zu machen. Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist, was wir jetzt nicht nur hier im Alten Testament sehen, sondern auch an einigen anderen Stellen. Und deswegen möchte ich mit euch an die zweite Stelle gehen, nämlich im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12. Im zweiten Korintherbrief verteidigt Paulus sein Apostelamt. Er spricht auf der einen Seite über seine Leiden als Apostel, er spricht aber auch über richtig krasse übernatürliche Erfahrungen und Offenbarungen, die er mit Gott gemacht hat. Und dann kommt in Kapitel 12 ab Vers 7 ein Abschnitt, den wir auch zusammen lesen möchten. Ich lese den mal vor. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Vielleicht habt ihr die Stelle schon mal gelesen. Paulus spricht von diesem Dorn für das Fleisch, den er bekommen hat. Und er sagt direkt von Anfang an, den habe ich bekommen, damit ich mich nicht überhebe. Ja? Ich habe krasse übernatürliche Erfahrungen gemacht und dass ich jetzt nicht hier an Bodenhaftung verliere, habe ich diesen Dorn bekommen. Und ganz sicher, wenn du es schon mal gelesen hast, hast du dich vielleicht gefragt, was um Himmels Willen ist dieser Dorn für das Fleisch? Und ich habe mal ein paar Punkte zusammengeschrieben, die wir vom Text her darüber sagen können. Beim Dorn denkt man manchmal an so einen kleinen Piekser. Ja? Das wäre eine Sache, die vielleicht nicht ganz hier reinpasst. Manche Übersetzungen schreiben auch von einem Pfahl. Ja? Da hört man schon, dass das Ganze ein bisschen gewichtiger ist. Man sieht auf jeden Fall vom Zusammenhang her, um was es hier geht, ist ein ernsthaftes Leiden, was auch andauert bei Paulus, nichts Kurzfristiges. Das erkennen wir. Wir sehen auch im Text, dass Satan irgendetwas damit zu tun hat. Er ist hier am Werk. Es heißt nämlich, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Ich finde es spannend, weil gleichzeitig heißt es eben in Vers 7 auch zweimal, dass er den Dorn, den Pfahl bekommen hat, damit er sich nicht überhebt. Das ist theologisch spannend, weil hier so eine Dynamik drin ist, ähnlich wie bei Hiob, ja, wo wir einerseits sehen, Satan ist am Werk, aber gleichzeitig scheint Gott in seinem Wirken noch über diesem Ganzen drüber zu stehen. Und selbst durch das Wirken Satans hindurch trotzdem souverän mit seinen Absichten ans Ziel zu kommen. Also Satan hat irgendwie den Plan, Paulus zu schwächen und fertig zu machen, aber Gottes Pläne umrahmen dieses Wirken Satans immer noch, sodass Gott der Eigentliche die Kontrolle behält und mit seinen Absichten ans Ziel kommt. Und bei Paulus auch mit dieser Sache eine gute Absicht verfolgt, nämlich dass er sich nicht überhebt. Es bleibt dann noch diese Frage, was um Himmels Willen ist dieser Pfahl für das Fleisch? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber diskutiert habt oder schon mal nachgelesen habt. Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Es steht nämlich nicht da. Vorschläge gibt es ziemlich viele. Es könnte ein körperliches Leiden gewesen sein. Wurde von manchen vorgeschlagen. Vielleicht hatte Paulus Migräne oder Augenbeschwerden. Am Ende vom Galaterbrief sieht man, dass er mit Großdruck geschrieben hat. Ja, vielleicht konnte er nicht richtig sehen. Vielleicht war es Malaria, Epilepsie, Rheuma oder vielleicht auch ein Sprachfehler. Vielleicht war es kein körperliches Leiden, sondern ein innerer Kampf, dass er sich Sorgen gemacht hat um den Unglauben bei den Leuten, dass er die Sorge mit sich getragen hat, auch über die Aktivitäten seiner Gegner. Vielleicht hatte Paulus auch ein besonderes Gespür für dämonische Aktivitäten. Die geistlichen Kämpfe, die sich im Hintergrund seiner Missionsarbeit abgespielt haben. Alles möglich, wir wissen es nicht. Ja? Ich denke, das ist auch okay, das zu sagen, weil wenn Gott gewollt hätte, dass wir es eindeutig wissen, hätte es ja auch aufschreiben lassen können. Vielleicht hat es Gott ja bewusst auch offen gelassen, sodass wir einen breiten Anwendungsbereich haben. Was wir noch sehen und wissen, dass Paulus sagt, er hat gebetet, dass es weggenommen wird und es wurde nicht weggenommen. Das steht da auch. Und es klingt hier so, wenn man den Text liest, als ob Paulus richtig intensiv mit Gott darum gerungen hat, dass das weggenommen wird. Und Gott sagt nein. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Da ist ein schwacher Mensch, der fleht regelrecht Gott um Hilfe an und sagt, nimm es doch bitte weg. Und Gott sagt, nein, meine Gnade genügt. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit ganz groß raus. Und für mich sehen wir hier das Prinzip in der Geschichte, in dem Abschnitt, was wir auch bei Gideon im Alten Testament gesehen haben. Gerade in unserer Schwachheit zeigt sich ganz besonders Gottes Größe. Und Paulus, der hat es verstanden und steigt dann am Ende darauf auch nochmal ein und sagt, okay, wenn das so ist, dann flehe ich nicht mehr, dass Gott die Schwachheit wegnimmt, sondern dann möchte ich mich jetzt rühmen, für meine Schwachheiten. Dann habe ich jetzt Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In Vers 9 ist es sehr schön ausgedrückt. Da heißt es, ich will mich dieser Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und ich weiß nicht, an welche Schwachheiten du vielleicht aus deinem Leben denkst, aber da, wo deine Schwachheit liegt, da wohnt, da ist das Potenzial, dass da auch die Kraft Christi wohnt. Genau an diesem Ort, an diesem vielleicht für dich unangenehmen Ort, kannst du ganz besonders Gottes Gnade begegnen. Das ist unser Prinzip. In unserer Schwachheit kann sich Gottes Größe ganz besonders zeigen. Und ich habe das gesehen im Alten Testament und wir haben es gesehen im Neuen Testament. Und jetzt kommen wir so langsam dahin, dass wir vielleicht nicht mehr auf Gideon schauen und auch nicht mehr auf Paulus, sondern dass wir auf dich und auf mich schauen. Und als erstes ist natürlich wichtig, die Frage zu beantworten, um welche Schwachheiten geht es und um welche Schwachheiten geht es nicht. Das wollen wir als nächstes tun. Zuerst die Frage, um welche Schwachheiten geht es nicht. Es geht nicht um Schwächen, wie wenn jemand sagt, ich habe eine Schwäche für Schokolade. Ja, ich habe manchmal so eine Schwäche. Ich habe halt die Schwäche, da kann ich ganz beruhigt sein. Ich darf ja schwach sein und rein damit. Ja. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um Schwäche in dem, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Ja. Stille Zeit klappt nicht, läuft nicht, egal. Ja. Darum geht es nicht. Und es geht auch ganz sicher nicht um Schwachheit in Form von Sünde. Ja, dass wir sagen würden, ich toleriere das und ich lasse das zu und ich darf hier ruhig schwach sein und das ist okay. Darum geht es nicht. Weil bei all diesen Themen haben wir jeweils andere Stellen, die uns in eine andere Richtung weisen, ganz deutlich. Ja, wir werden zum Beispiel aufgefordert zu beten. Wir dürfen und sollen unsere Beziehung zu Gott pflegen, sein Wort lesen, sollen auch gegen Sünde in unserem Leben aktiv angehen. Da haben wir jeweils andere Stellen, die das so eine Deutung ausschließen. Um welche Schwachheiten geht es? Und ich meine, wie gesagt, dass der Text uns auch viel Freiheit lässt, um was es da gehen kann. Es kann sich in deinem Leben vielleicht um eine körperliche Schwäche handeln. Vielleicht leidest du an einer Erkrankung. Vielleicht bist du körperlich tatsächlich geschwächt. Vielleicht schläfst du nicht gut, bist ständig erschöpft. Vielleicht bist du einfach nicht so leistungsstark, wie du es gerne wärst. In der Schule, in der Ausbildung, im Beruf. Du merkst, bei dir läuft es nicht so gut wie bei den anderen. Bei den anderen, denen fällt das immer leichter. Geht irgendwie schneller. Es können auch seelische Nöte sein. Ängste, Sorgen, Niedergeschlagenheit. Es kann sein, du erlebst Schwachheit, die mit deinen Beziehungen zu tun haben. Vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt. Vielleicht sogar Beschimpfung. Vielleicht sogar Ungerechtigkeit oder Bedrohung und Misshandlung. Es kann mit deiner persönlichen Biografie zu tun haben. Mit deiner Geschichte, wo du dich immer wieder fragst, warum? Warum Gott bei mir so und warum bei mir immer so anders wie bei den anderen? Warum ist meine Geschichte so anders? Falls du verheiratet bist, passen hier auch die Schwachheiten deines Ehepartners rein. Ja, auch das. Die trägst du nämlich auch mit. Und was es bedeutet, sehen vielleicht die anderen gar nicht. Es gibt da noch ganz viele andere Beispiele, wo wir merken, wie schwach und zerbrechlich wir als Menschen sind. Und vielleicht hast du auch genau wie Paulus an diesen Punkten schon gebetet und mit Gott gerungen und gesagt, Gott, nimm das doch bitte weg. Mein Leben könnte so viel besser sein, so viel einfacher sein. Ich könnte sogar so viel effektiver für dich sein. Nimm es weg. Aber aus irgendeinem Grund scheint Gott zu denken, dass es vorteilhaft ist, diesen Dorn drin zu lassen. Und du hast bisher nie verstanden, warum. Und diese Frage kann ich auch gar nicht befriedigend beantworten und auch nicht vollumfänglich beantworten, aber da hinein möchten wir einfach ein paar Gedanken auf uns wirken lassen aus dem Text heraus. Einige Gründe, warum Gott so handeln könnte. Wir haben im Text gesehen, warum lässt Gott es zu? Um uns demütig zu machen. Gott bewahrt uns vor Stolz. Er möchte uns dadurch seine Gnade zeigen. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Er handelt, um uns näher an sich heranzuziehen. Er macht das, um seine Kraft in uns vollkommen werden zu lassen. Für eine Sache wird Gott das ganz bestimmt gebrauchen können, nämlich, dass er uns an unsere Abhängigkeit von ihm erinnert. Dass er uns bewusst macht, wie abhängig wir von ihm sind. Ich erinnere mich, dass mein Großvater das mal zu mir gesagt hat, ja, dass das Gottes Ziel ist, dass wir immer abhängiger von ihm werden. Ich habe das als junger Mensch überhaupt nicht verstanden. Ja. Als junger Mensch ist das große Ziel, der Wert ist, dass man unabhängig leben möchte. Und das ist ja auch gut so. Aber bei Gott ist es trotzdem andersrum. Er möchte Abhängigkeit tatsächlich. Das ist sein Ziel. Und wir laufen immer die Gefahr, diese Abhängigkeit aus dem Blick zu verlieren. Die Gefahr hat Gott gesehen bei den Soldaten, bei Gideon. Der sah die auch bei Paulus. Dass der bei so vielen krassen, übernatürlichen Erfahrungen das vergisst und aus dem Auge verliert. Und ich fürchte, Gott sieht diese Gefahr auch bei mir, dass ich denke, ich könnte ohne ihn. Ich selbst halte mich nämlich ganz gern an meinen Stärken fest. Ja, da, wo es in meinem Leben vielleicht ganz gut läuft, da, wo ich scheinbar auf meine eigene Kraft, auf meine eigenen Fähigkeiten vertrauen kann, das fühlt sich auch gut an, wenn wir fähig sind, wenn wir stark sind, wenn wir erfolgreich sind. Aber Gott möchte, dass wir in all dem, wo er uns auch begabt hat, das nicht vergessen, dass ohne ihn gar nichts geht. Und dass wir das verinnerlicht haben, dass wir ohne Gott noch nicht mal einen einzigen Atemzug nehmen könnten, ohne seine Gnade. Dass wir jeden Morgen aufstehen in dem Bewusstsein, Gott, ohne dich kann ich an diesem Tag nichts erreichen, gar nichts. Und dieses Bewusstsein erreicht Gott eben genau an diesen Punkten, wo er uns an unseren schwachen Punkten begegnen kann. Da, wo wir keine Antworten mehr haben, wo wir uns nicht auf unsere eigenen Stärken, nicht auf unser Können und nicht auf unsere Kraft verlassen können. Da wird es für Gott interessant, weil wir dann vollends auf ihn angewiesen sind. Die Bereiche in deinem und meinem Leben, wo wir mit unserer eigenen Schwachheit und Begrenztheit und Zerbrechlichkeit konfrontiert sind, da möchte Gott uns begegnen. Da möchte er mit uns zusammen durchgehen und uns mit seiner Gnade und Kraft ganz besonders wirken lassen. Ich bin gestern in einem Vortrag ein Zitat mitbekommen. Ich habe nicht ganz aufgeschrieben, von wem es ist, aber es passt so gut hier hinein, ein Bild, das ich euch auch mitgeben möchte. Es war ein Zitat, das heißt, Gnade ist wie Wasser. Sie fließt zu den tiefsten Punkten des Lebens, nicht zu den höchsten. Ja, und ich finde es interessant, weil wenn wir mit unserem Denken, wenn wir im Glauben gestärkt werden möchten. Das, was wir normalerweise suchen, sind unsere geistlichen Erfolgserlebnisse. Ja? Da, wo wir irgendwelche krassen geistlichen Erfahrungen gemacht haben, vielleicht Höhenflüge, übernatürliche Erfahrungen, Paulus hätte vieles davon vorzuweisen gehabt. Aber darauf baut er nicht sein Leben und auch nicht seinen Glauben drauf auf. Das baut er auf seine Schwachheit. Denn gerade in unserer Schwachheit und eben gerade nicht in unserer Stärke kommt Gottes Kraft zum Ausdruck. Im 1. Korintherbrief heißt es noch, dass Gott das Schwache der Welt auserwählt hat, damit er das Starke zuschanden machen kann. Gott wählt gerade das Schwache aus, um sich zu verherrlichen und zu zeigen, dass menschliche Stärke total unbedeutend ist. Und ich habe euch ja am Anfang gesagt, ich möchte euch dieses Prinzip an drei Stellen zeigen. Wir haben das jetzt schon gesehen im Alten Testament. Wir haben es gesehen im Neuen Testament. Wir haben auch schon eine Anwendung gemacht für unser eigenes Leben ein Stück weit. Und jetzt möchte ich euch zum Ende noch mit zur dritten Stelle mitnehmen, wo wir dieses Prinzip sehen. Die dritte Stelle ist das Kreuz, an dem wir genau diesen Zusammenhang auch sehen. Lasst uns da zusammen hingehen. Im 2. Korintherbrief heißt es, dass Jesus schwach war, als er gekreuzigt wurde. Jesus war schwach. Er war schon bei der Geburt in seiner Menschwerdung schwach und verletzlich, wie er auf diese Welt gekommen ist. Im Philipperbrief heißt es, dass er sich in unsere menschliche Schwachheit hinein erniedrigt hat, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Er ist ganz menschlich klein und verletzlich geworden. Und hier am Kreuz erreicht diese menschliche, körperliche Schwachheit ihren Höhepunkt. Denn seine menschliche Natur, die war an dem Punkt so schwach, dass sie dem Tod nichts mehr entgegenhalten konnte. Und er wirklich gestorben ist. In Schwachheit. Und direkt neben diesem Tod am Kreuz steht die Auferstehung, in der sich Gottes Kraft ganz besonders zeigt. In der Auferstehung eines Toten, der wieder zum Leben auferweckt wird. Ein toter Mensch, der wieder lebt. Der Tod am Kreuz zeigt die Schwachheit, die Auferstehung, Gottes Kraft. Und in dieser Heilstat von Gott kommt Gott mit seinem Heilsplan ans Ziel, mit seinem wunderhaften Plan. Und auch daran zeigt sich seine Größe und seine Kraft. Dass gerade in dieser Schwachheit, was für uns Menschen total absurd ist, dass dadurch diesen Tod Gott souverän an sein Ziel kommt und die Lösung schafft für das größte Problem der ganzen Menschheit, für unsere Schuld, im schwachen, sterbenden Sohn Gottes. Also auch am Kreuz sehen wir diesen Zusammenhang, dass Gott die Schwachheit wählt, um dadurch seine Kraft und Stärke zu zeigen. Und interessant ist auch, dass Gott uns durch diesen Tod ermöglicht, dass wir eines Tages an dem Ort sein können, wo alle Schwachheit weggenommen wird und wo Gott selbst alle unsere Tränen wegwischt. Ich finde, das Kreuz hat eine ganz wunderbare Perspektive auf unsere Schwachheit. Und ich lade uns alle ein, auch gleich, wenn wir noch das Abendmahl zusammen feiern, darüber weiter nachzudenken. Bevor wir das tun, möchte ich uns noch zwei Gedanken mitgeben, wie wir das Gehörte ganz konkret in der nächsten Woche anwenden können. Das erste ist, rede mit Jesus. Rede mit Jesus über deine Schwachheit. Vielleicht hast du bisher immer gedacht, naja, Jesus ist ja gekommen für meine Schuld, verstanden, aber mit meiner Schwachheit hat doch Jesus nichts zu tun. Und ich hoffe, dass du das heute Morgen gesehen hast, dass das nicht wahr ist. Jesus kennt Schwachheit und er versteht uns in unserer Schwachheit. Und deswegen lade ich dich ein, mit Jesus über deine Schwachheit zu reden. Ihm ist es nicht egal. Er hat eine gute Absicht damit und möchte dir gerade da persönlich begegnen. Sprich mit Jesus über deine Schwachheit. Und der zweite Punkt ist, ändere dein Gebet über deine Schwachheit. Vielleicht sagst du, ja, ich rede mit Jesus darüber. Vielleicht genau wie Paulus, der immer wieder gebetet hat, Gott, nimm das weg. Dann möchte ich dich herausfordern mit dem Gedanken, Gott hat möglicherweise einen anderen Plan. Irgendwas ist aus seiner Sicht vorteilhaft, diesen Pfahl drin zu lassen, anstatt ihn wegzunehmen. Er möchte dich daran wachsen lassen. Er möchte dich daran reifen lassen. Er möchte, dass du an den Punkt kommst, wo du von ganzem Herzen sagen kannst, ja, Gott, wirklich, deine Gnade genügt. Ich bin trotzdem von dir getragen, auch wenn ich das mein ganzes Leben lang mitnehme. Du gibst mir täglich die Kraft, das zu tragen. Du zeigst mir dadurch, wie abhängig ich von dir bin. Und du machst dich gerade an dieser Stelle in meiner Schwachheit ganz groß. Es ist gut, dass das so ist, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, dass ich das alleine kann, sondern dass ich mich umso fester an dich klammere. Verherrliche dich in meinem Leben, so wie du es möchtest. So kann sich unser Gebet verändern. Bin mal diesem Spruch begegnet. Dein Wunderpunkt kann Gottes Wunderpunkt werden. Der Bereich in deinem Leben, wo du dich ganz klein fühlst, ganz schwach, der kann zu dem Punkt werden, wo Gott ein ganz großes Wunder tut in deinem Leben, indem er dir ganz besonders begegnet und ganz besonders seine Kraft zeigt. So dass du vielleicht am Ende ganz vorsichtig sogar sagen kannst, ja, ich will schwächer werden. Ich will in dieser Abhängigkeit von Gott wachsen. Denn mein schwacher Punkt, mein Wunderpunkt, das ist Gottes Wunderpunkt. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir. Du bist so viel größer und du stellst unser menschliches Denken, unsere menschliche Logik immer wieder auf den Kopf. Du weißt, wo wir vielleicht ganz besonders mit eigener Schwachheit konfrontiert sind und wie wir damit kämpfen. Ich möchte dich bitten, dass wir inmitten dieser Situation dir vertrauen können, dass wir anfangen, deine gute Absicht damit zu sehen und dass deine Gnade, dass wir wirklich sagen können, dass die genügt und dass wir sehen können, wie du deine besondere Größe und Kraft zeigst inmitten unserer Schwachheit. Amen.